Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast The Asian Diasporic Talk. Mein Name ist Thuy Dien und ich moderiere die heutige Folge. Dies ist die dritte Staffel unseres Podcasts, den es vorher unter dem Namen The Bubble Teas und Currentation zu hören gab. Unser Podcast ist eines der ehrenamtlichen Projekte von Currentation e.V., eine postmigrantische Selbstorganisation und ein Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven mit einem gesellschaftskritischen Blick auf Kultur, Medien und Politik. Unsere dritte Staffel eröffnen wir mit einer Folge in Gedenken an 29 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Dafür haben wir Mai Phuong Kolat als Zeitzeugin und Gästin bei uns. Vorab möchten wir gerne noch erwähnen, dass diese Folge keine reine Zusammenfassung der rassistischen Ereignisse ist, auch wenn wir gleich am Anfang eine kurze Einführung geben, was damals passiert ist. Es gibt auf jeden Fall andere Ressourcen mit genaueren Informationen zu den Ereignissen, die wir euch in den Shownotes und auf unserem Instagram-Account verlinken werden. Diese Folge wird eher eine Einordnung aus einer wirtdeutschen Perspektive von Rostock-Lichtenhagen in die wirt-ostdeutsche Migrationsgeschichte und in die eigene Migrationsbiografie sowie eine Kritik an der einseitigen und unvollständigen Erinnerungskultur aus dominanzgesellschaftlicher und medialer Perspektive. Außerdem geht es darum, warum es wichtig ist, eigene erinnerungskulturelle Strategien zu entwickeln, in der solidarisch eigene und kollektive Erfahrungen und auch Rassismuserfahrungen verarbeitet, ausgedrückt und sichtbar gemacht werden, auch in Bezug auf den bisher kaum bekannten und anerkannten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beitrag migrantisierter Menschen für Deutschland und die Herkunftsländer. An dieser Stelle möchten wir auch an Nguyen Ngoc Châu und Do An Lon gedenken, die am 22. August 1980 in Hamburg bei einem rassistischen Anschlag von Neonazis ermordet worden sind. Mehr Infos dazu verlinken wir euch ebenfalls in den Shownotes und bei Instagram. Vor 29 Jahren, am 22. August 1992, begannen die Ausschreitungen gegen die AsylbewerberInnenunterkunft und das Wohnheim für vietnamesische VertragsarbeiterInnen in Rostock-Lichtenhagen. Diese Ereignisse gelten als die massivsten rassistischen Ausschreitungen in der deutschen Nachkriegszeit. Die GewalttäterInnen wüteten ganze 4 Tage lang. Zuerst attackierten 2000 GewalttäterInnen mit Unterstützung durch Rechtsextreme die zentrale Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen, auch ZAST genannt, mit Steinen und Molotow-Cocktails. Nachdem am 24. August die AsylbewerberInnen, die überwiegend Romja und Sintese waren, evakuiert wurden, waren die im Sonnenblumenhaus verbliebenen migrantischen Menschen dem rassistischen Mob schutzlos ausgeliefert. Am Abend des 24. August griffen die Neonazis und rassistischen GewalttäterInnen auch das Wohnheim der vietnamesischen Menschen an. Die im brennenden Gebäude eingeschlossenen VietnamesInnen konnten sich noch rechtzeitig aufs Dach retten, sodass wie durch ein Wunder keine Person ums Leben kam. Die Polizei hat die rassistischen Ausschreitungen erst am 26. August gestoppt. Anlässlich des Gedenken an 29 Jahre Rostock-Lichtenhagen haben wir heute Mai Phuong Kolat in unserer Podcast-Folge. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Magst du dich kurz selber vorstellen?
Ja, ich heiße Mai Phuong Kolat. Ich trage einen deutschen Nachname. Ansonsten, ich hieß früher Nguyen Thi Mai Phuong. Also heute ist genau der Tag vor 40 Jahren, da saß ich in den Flieger Richtung Ostdeutschland. Und nächsten Morgen, also am 27. Juli 1981, wäre ich sozusagen am Flughafen Schönefeld gelandet.
Ja.
Ja. Also ich bin damals vor 40 Jahren, in die DDR geschickt worden, um zu arbeiten. Und damals war ich noch nicht mal 18. Ja. Und erst in Deutschland bin ich 18 geworden. Und ich lebe mittlerweile hier seit 10 Jahren in Berlin. Bin auch sehr, sehr glücklich mit der Hauptstadt. Und habe eine erwachsene Tochter.
Ja, super. Ja, wir freuen uns total, dass du Zeit hast für uns und wir diese Folge zusammen machen können. Voll der Zufall irgendwie, dass es genau heute war irgendwie, also auch ein besonderer Tag dann für dich zurückblickend. Und damals hattest du eine Ausbildung zur Köchin gemacht, richtig?
Hm.
Und wie war dein erster Eindruck so von der DDR oder von Rostock?
Mhm. Guck mal, wir haben jetzt das Jahr 2021.
Ja.
Und vor 40 Jahren, du kannst dir bestimmt nicht vorstellen, Vietnam war damals gerade vom Krieg befreit.
Ja.
Ich würde sagen, gerade mal so 5, 6 Jahren. Das Land war total zerstört, total von Armut betroffen.
Mhm.
Und dann gab es diese Möglichkeit. Und durch meine Mutter, weil meine Mutter war sozusagen eine Funktionärin in der Kommunistischen Partei. Sie war Abteilungsleiterin im Binnenministerium. Und so konnte sie an ihre Stelle, konnte sie mich als ihre älteste Tochter in die DDR schicken. Damals gab es ein Abkommen zwischen beiden Ländern, Vietnam und der ehemaligen DDR. So ähnlich war das auch mit den Mosambikanern, mit Kubanern, mit Angolanern.
Mhm.
Genau, das war sozusagen die Völkerfreundschaft, Solidarität zwischen den Brüderstaaten damals sozusagen entstanden. Und so konnte ich also letztendlich im Auftrag der Regierung in die DDR kommen.
Mhm.
Und ich war so stolz damals, dass ich wirklich kommen durfte, weil bis dahin kannte ich das Wort Ausland. Das war für mich so abstrakt. Ich wusste gar nicht, was Ausland bedeutet. Du kannst dir das vorstellen, es gab kein E-Mail, kein Handy. Und alles, was man sozusagen erlebt, ist es wirklich nur aus den Medien. Also ganz, ganz wenig in Vietnam damals. Und in der Schule und auch in meiner Kindheit war die DDR sowieso mein Traumland, das ich unbedingt kennenlernen wollte. Und dann auf einmal ergab sich diese Möglichkeit. Und ich weiß auch als Mädchen, als junge Frau und vor allem als die älteste Tochter in der Familie, habe ich in Vietnam auch sehr, sehr viele Verpflichtungen und sehr viele Regeln, die ich befolgen musste. Und meine Mutter war auch sehr, sehr streng. Und so war das für mich, oh, das ist die einzige Möglichkeit, wirklich ja, ein bisschen weit weg von zu Hause zu sein,
ja.
Also abzunabeln. Und ja, und gab diese Möglichkeit. Und ich weiß noch, als Kind, meine Oma, die hat ja in der Nähe von der Botschaft der DDR gelebt.
Mhm.
Und ich war, nach dem Kriegsende, stand ich sehr oft vor diesem Botschaft. Und da konnte ich die ganzen Bilder in diesem Schaukasten, konnte ich immer sehen, na erstmal die moderne Städte, die riesengroße Hochhäuser und dann sah ich die Menschen und Familien mit Kindern auf dem Arm und sie haben so freundlich gelacht und dann diese, weißt du, diese bunten Tulpen, kannten wir alles gar nicht in Vietnam und das war für mich so exotisch und so schön und da habe ich gedacht, oh, das muss ein Paradies sein und da will ich hin. Ja, und dann, wie gesagt, dann durch meine Mutter war das möglich. Und ich weiß noch, als wir am Frühmorgen, also sehr, sehr, sehr frühmorgen, am Schönefeld Flughafen gelandet waren und ich bin ausgestiegen aus dem Flieger und habe noch gedacht, oh, was, ich habe das geschafft, ich bin jetzt in den Paradies gekommen.
Ja. Und dann warst du in diesem Wohnheim für vietnamesische VertragsarbeiterInnen im sogenannten Sonnenblumenhaus 1992. Wer hat zu dem Zeitpunkt in dem Wohnhaus gewohnt oder in der näheren Umgebung?
In diesem Hochhaus, das heißt in Mecklenburger Allee, hieß das 19, Nummer 19, da in den 11. Etage habe ich 10 Jahre lang gelebt als ehemalige Vertragsarbeiterin. Dort habe ich in einer, das nennt sich Vier-Zimmer-Wohnung gewohnt und ich teilte mit weiteren 4 vietnamesischen Frauen diese eine Wohnung, weil wir alle im Hafen gearbeitet haben. Ich habe sozusagen von 1981 bis 1990 dort im Wohnheim gewohnt.
Mhm.
Das heißt, zu diesem Ereignis in Lichtenhagen, da war ich glücklicherweise nicht direkt betroffen, weil ich knapp ein Jahr davor war ich mit dem Vater meiner Tochter verheiratet war.
Mhm.
Und so musste ich ja sozusagen raus aus diesem Abkommen. Und das Wohnheim war nur für die ehemaligen Vertragsarbeiter. Also interne Betriebswohnheim war für die ehemaligen Vertragsarbeiterinnen und Arbeiter, die im Überseehafen Rostock arbeiteten. Insofern, die Ereignisse konnte ich sozusagen nur glücklicherweise nur aus erstmal aus der Entfernung und 2-3 Tage später, aber doch direkt vor Ort. Mhm. Aber ging da zu meinen noch dort lebenden circa 125, 130 vietnamesischen VertragsarbeiterInnen mit ihren Familien, mit kleinen Kindern oder hochschwangeren Frauen, die sich selbst über den Dachluke in der 11. Etage, genau in der Wohnung, wo ich gewohnt habe, sich selbst befreien zu müssen, um in die Freiheit zu gelangen, um nicht, also ich sag mal jetzt nicht vergast zu werden, genau, im Brand umgekommen zu werden. Da bin ich glücklicherweise nicht betroffen.
Okay, das heißt, du hast die Ausschreitung von der Ferne mitbekommen und warst dann auch dort. Und hattest du irgendwie das Bedürfnis, dann aus Deutschland weg zu sein, nicht mehr hier zu sein?
Ich glaube, allein für diese Frage zu beantworten, muss ich ein bisschen weit ausholen.
Gerne, ja?
Ja. Ich bin, wie gesagt, 81 gekommen.
Ja.
Und in meine Tasche hatte ich aber nur einen Vertrag für 4 Jahre. Damals war das ja so, deswegen hießen wir ja auch Vertragsarbeit und keine Gastarbeit, wie in der Bundesrepublik Deutschland, mhm. in der BRD. Das heißt, Vertragsarbeiter heißt, zu meiner Zeit noch bis 1983, 84, die ehemaligen VertragsarbeiterInnen, die aus Vietnam geholt wurden, die hatten nur 4 Jahre Vertrag. Die danach kamen, die haben ja sozusagen 5 Jahre Vertrag in der Tasche. Das bedeutet, nach 4 Jahren ist egal, was kommt, du musst zurückkehren. Und neue Leute kommen, neue, sozusagen auch jüngere Menschen, die auch fit und gesund sind, sollen kommen. Also das soll wirklich dieses Rotationsprinzip, also wirklich folgen. Das Problem oder das Glück für mich war das so, nach 4 Jahren, dann hatte ich diesen Abschluss in der Tasche. Ich habe ein Diplom, da stand wirklich ein Diplom als gelernte Köchin für eine riesengroße Küche im Überseehafen. Und da musste ich ja auch lernen, diesen Beruf, obwohl ich von vornherein ganz genau wusste, mit diesem Abschluss in der Tasche kann ich in Vietnam nichts anfangen.
Ja.
Ja. Hat aber der Betrieb, also im Überseehafen Rostock, uns gefragt, hey, ihr seid jetzt sozusagen ausgebildete Fachleute. Wir holen jetzt aber neue Landsleute von euch dazu. Und sie hatten total Interesse dran, uns als Dolmetscherinnen und Dolmetscher einzusetzen, als Betreuerinnen und Betreuer einzusetzen, gleichzeitig auch schon als Fachkraft für die Neuankommende sozusagen so einzusetzen. Und so haben sie gesagt, und dadurch sparen sie sich auch Geld.
Mhm,
ja? Und so haben sie gesagt, wollt ihr bleiben? Wenn ihr bleibt, dann bieten wir euch einen 2-monatigen Urlaub in Vietnam. Und dann könnt ihr sozusagen zurückkommen. Wir zahlen, aber so die Hälfte trägt Deutschland, die Hälfte die DDR, die Hälfte trägt sozusagen die vietnamesische Seite, den Flugticket. Und dann, aber danach müsst ihr wieder kommen. Und nochmal für 2 Jahre. Aber nach hier arbeiten, als Fachkraft. Und nach diesen 2 Jahren aber definitiv vorbei, die müssen nach Hause. Und genau in dieser Zeit, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, in diesem 2-monatigen Aufenthalt in Vietnam, hat das zugeführt, dass ich dann unbedingt aber doch irgendwie in Deutschland bleiben wollte. Irgendwie wollte ich die Zeit verlängern, ich wollte irgendwie konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, als junge Frau, die mittlerweile schon irgendwie 4-5 Jahre in DDR gelebt hat, sehr, sehr eigenständig gelebt habe, ich wollte nicht mehr zurück. Und dann habe ich ja den deutschen Mann kennengelernt, ich war sofort verliebt in ihn und ich wollte natürlich nur noch bleiben.
Yeah.
Und das auch noch was sehr, sehr, ich finde, sehr, 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 sehr krass war, wir waren bis dahin komplett unter der Kontrolle von den, also wir wurden sozusagen von beiden Seiten beobachtet. Das heißt, unser Leben vor der Wende wurde sowas von total streng kontrolliert, bewacht. Und wir sollten auch gar nicht mit der Bevölkerung sozusagen in Kontakt kommen.
Mhm.
Und schon gar nicht Liebelei. Das gab sogar richtig Strafe oder das wird auf jeden Fall nicht vorgesehen. Und gleichzeitig war das auch sehr, sehr, sehr verpönt. Ja, und dann habe ich mich aber entschieden, ich kehre nicht zurück, weil ne, 87 hätte ich ja zurück nach Hause gemusst, wie die 120 aus meiner Gruppe, damals 81. Und dann habe ich meine Familie aber geschrieben, ich möchte hier bleiben, weil ich wusste, die ganze Zeit musste ich oder durfte ich allein arbeiten, allein leben, Geld verdienen, von meinem Gehalt jeden Monat 15% für den Aufbau und für die Verteidigung des Vaterlandes Vietnam so abführen. Ja. Aber als ich dann sage, ich möchte hier bleiben, ich möchte heiraten, weil ich glücklich bin, ich will mein Privatglück jetzt verwirklichen. Auf einmal hieß das von der vietnamesischen Regierung, wir verlangen das schriftliche Ja-Wort von deinen Eltern. Von der DDR hieß es nur, erst wenn ich meinen Reisepass bekomme, dann können wir heiraten. Ohne Reisepass kannst du nicht heiraten. Ja, und das alles, das hat ziemlich lange gedauert, weil meine Eltern, vor allem meine Mutter, komplett dagegen war. Mhm. Sie möchte nicht, dass ich in Deutschland lebe. Sie hat aber gesagt, das sind zwei wildfremde Kulturen. Das geht nicht gut. Und meine Eltern sind auch noch in der kommunistischen Partei. In der Zeit, also wirklich 86, 87, das könnte sehr, sehr viel negative Folgen für sie haben, weil die anderen sind im Auftrag. Eingangs habe ich erzählt, wir sind ja im Auftrag der Regierung in die DDR gekommen. Und ich kehre nicht im Auftrag der Regierung zurück. Und das heißt, es könnte für meine Eltern negativen Folgen haben. Und gleichzeitig war das auch, dass die DDR, ich habe ja später, nach der Wende, habe ich ja ganz, ganz viel in Archiv auch geguckt und so. Und das wusste ich von der ganzen Stasi-Berichte, dass die überhaupt nicht wollten, dass wir, und vor allem auch vietnamesische Regierung, sie wollten gar nicht, dass wir wirklich uns total integrieren und vor allem sehr, sehr viel Rechte und Pflichten von der hiesigen Gesellschaft wissen. Weil wir sollen so unmündig wie möglich halt nicht so viel Fragen stellen und schon gar nicht so viel irgendwie Widerstände irgendwie produzieren. Ja, dann da wusste ich, von meinen Eltern bekomme ich kein schriftlichen Ja-Wort. Dann ohne schriftlichen Ja-Wort rückt die Botschaft meinen Reisepass nicht raus. Und so musste ich natürlich tricksen. Ich wollte auf keinen Fall nach Hause. Ich war so verliebt in diesem Mann. Und ich wollte nur noch hier bleiben. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber gerade wenn die Eltern, weißt du, wenn die Eltern dann sagen so, du darfst nicht, ich möchte nicht und das ist ungezogen, dann machst du erst recht.
Ja, dann erst recht.
Dann erst recht. Und so habe ich gesagt, gut, dann, ich weiß, nach Vietnam könnten sie mich abschieben, und aber nur per Flugzeug. Und da habe ich gedacht, und wenn ich, dann muss ich ganz schnell schwanger werden. Ich weiß, für meine Tochter ist bis heute ist irgendwo auch eine Verletzung da, wenn sie sowas hört. Also jedes Mal sagte sie, auch, ouch. Das ist so ein Stich ins Herz, weil sie sagt, ich weiß, dass es nicht so ist. Aber gleichzeitig sagte sie, ja, vielleicht war ich auch ein Zweckskind. Und dennoch, vielleicht war das auch, ja, in dem Moment, weil ich sah keine andere Möglichkeit. Jedenfalls, ich habe meine Schwangerschaft versteckt. Ich sage das auch so bewusst, weil ich sehr, sehr, sehr viel in Öffentlichkeit sozusagen, auch in dem Theaterform, habe ich das wirklich verarbeitet, meine Biografie. Und ich wusste, ab 7. Monat, eine hochschwangere Frau traut sich der Staat, also DDR, nicht mehr, mich in Flugzeug zu setzen, weil dann könnte sein, dass ich in der Luft sozusagen vielleicht ein Kind gebären. Und das mag man nicht, ne? Genau, dann bist du ja nicht mehr flugtauglich. Und ich war aber auch sehr in der Zeit auch richtig sauer auf meine Eltern. Ich habe Kontakt zu ihnen abgebrochen. Ich habe sie 2 Jahre lang ignoriert. Ich habe auf ihren Briefen, auf ihren Bitten, ihren Verzweiflungen habe ich nicht reagiert. Weil das ging ja nur mit dem schriftlichen Verkehr. Und du fragst ja vorhin, wie es war. Also ich hatte parallel in der Zeit, das war auch noch so, da kam die Wende. Das haben wir alles nicht gewusst. Und mein Mann als Ostdeutsche, der ging dann bevor die Mauer fiel, ist er dann schon in den Westen gegangen und wollte uns nachholen. Also wirklich wie im Kriegsfilm, ja. Und ich saß dann zu Hause mit meiner Tochter, habe auf ihn gewartet, weil ich denke, ja, irgendwann wird er uns holen. Ich habe keine Ahnung, wann, ja. Und dann kam die Wende, das hat er auch nicht gewusst. Und dann kam der wieder und sagt so, wir bleiben hier und wir machen uns selbstständig. Und genau so 91, 92 haben wir eine Gaststätte aufgemacht auf einem Campingplatz. Mhm. Und da habe ich selber gar nicht gemerkt, an diesem besagten Tag, weil ich nicht da war, weil ich gearbeitet habe. Ich habe nur mitgekriegt, dass abends die Jugendlichen direkt vor unserem Luke, also wo wir den Verkauf stand, hatten, da haben sie rumgeprallt. Oh, das heute hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Wir sind da reingefahren nach Klittenhang. Wir haben die, und das war richtig, endlich mal was los. Ich weiß nicht, soll ich jetzt das Wort vertrieben?
Z-Wort. Mhm.
Ja, Z-Wort. Wir haben die vertrieben und die F, die haben wir ins Meer vertrieben. Und dann schauen sie hoch zu mir und sagten, aber gegen dich haben wir nicht. Ich habe trotzdem nicht ganz gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe zwar nur gewusst, dass irgendwas los ist, aber ich habe nicht bekommen, nicht bekommen so richtig. Und dann abends aber fuhr ich immer wieder rein mit meinem Trabi noch, weil ich eine Stelle als Köchin in eine Kita, in einem Kindertagesstätte hatte. Und so konnte ich dann sozusagen abends, weil ich bin zwar ausgezogen aus diesem Wohnheim, aber ich wohnte genau gegenüber diesem Wohnheim. Mhm. Das heißt also Lichtenhang und gegenüber das Groß-Klein. Das heißt, ich bin mit meiner Tochter nach Hause gefahren und dann sah ich wirklich diese also ähnliche Zustände, wie ich damals als Kind in Vietnam erlebte. Ne? Schwarze Qualm und ganz viele Hubschrauber und dann die Polizei und irgendwie brennende Mülltonne und so. Und dann bin ich natürlich nicht rübergegangen. Mhm. Weil davor, wenn ich Zeit hatte, bin ich immer mit meiner Tochter dann rüber. Mhm. Entweder mit Kinderwagen bin ich rüber und habe sozusagen meine Landsleute dort besucht, weil die haben mittlerweile auch Babys oder kleine Kinder bekommen, haben zusammen erzählt und gekocht. Genau, und so stand ich nichts ahnend vor diesem Haus. Gespenstisch leer, still, leer, wie leergefegt. Und genau in dem Eingang, das konnte sie reingehen. Die Wände schwarz verkohlt. Das war so still, das war auch niemandem da. Diese kaputte Scheibe oder kaputte Tür und sowas hat man zwar jetzt, die Schäden wurden nicht behoben, aber man hat wenigstens diese ganzen Scherben, die auf dem Boden waren, richtig ordentlich schön weggefegt, also sauber gemacht und so. Und in dem Moment war das für mich nur, oh, meine Landsleute wurden vertrieben. Mhm. Die wurden weggebracht aus dem Land. Die wurden wirklich aus dem Lande gebracht. Und in dem Moment war das für mich nur noch so, oh, ich habe es gar nicht so gedacht, dass die Deutschen für sowas also fähig waren. Und gleichzeitig war das für mich, ich werde es nie vergessen. Ich glaube, das hat so eine Nachwirkung bis heute für mich. Ich stand ganz allein dort und dann sagte ich nur, du hast deine Eltern jetzt, du hast einen Kontakt abgebrochen mit Vietnam, deine Landsleute, die sind weg. Und ich habe noch gar nicht erzählt vorhin, auf diesem Campingplatz, wir haben nackte Wände, diese total heruntergekommene Bude, kein Mensch wollte diesen Bude haben. Mein Mann kam zurück und das hieß eben vor Ort, ja, der Deutsche mit einer Thailänderin. Und so, wir haben so viel Geld, so viel Energie hinein investiert und wir haben das aufgemacht. Und was erlebte ich? Gleich am ersten Tag unserer Eröffnung, dann kamen die Möchtegern Neonazis und standen draußen. Und ich war die einzige, also nicht deutsch Aussehende dort. Und die haben die ganze Zeit skandiert, Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus und F raus und sowas. Und die Zuschauer und die Gäste, die bei uns in diesem Lokal saßen, draußen, kein Mensch, haben irgendwas gehört oder mitgekriegt und sowas. Das war so drei Ereignisse. Nach Hause kannst du nicht mehr, du hast dich mit deinen Eltern. Ich habe jetzt eine neue, meine neue Familie ist jetzt mit meinem Mann und mit meiner Tochter. Und das, wo ich noch habe, mein Ort, wo ich ab und zu vielleicht rübergehen kann, ist alles weg. Mhm. Und dann die Frage ist, wenn sie dich jetzt auch angreifen, wo soll ich hin?
Ja, wow. Danke fürs Teilen. Was hättest du dir damals gewünscht? Also zum Beispiel in Bezug auf Medienberichterstattung oder weiße Mitmenschen, also zum Beispiel, als du selber verbal angegriffen wurdest, rassistisch, oder die rassistischen Ausschreitungen tagelang, die du beobachtet hast?
Ich weiß gar nicht, ob ich damals irgendwie Wünsche hatte. Aber ich weiß nur, was ich erlebt habe. Ich habe in einer deutschen Kindertagesstätte gearbeitet. Und ich war, wie gesagt, wieder als einzige Migrantin, damals würde ich sagen, als einzige Ausländerin auch im Team. Und dann wurde unter Kollegen wieder so gesprochen, naja, wegen den ganzen Ausländern, also vor allem die Chefin, meine Chefin, ihr Mann war ja Polizist in der Zeit. Und dann hat sie gesagt, oh, wegen den ganzen Ausländern, da liegt ja mein Mann schon wieder 2 Nächte nicht nach Hause gekommen. Und dann hat man immer so diskutiert und wie schlimm das alles ist. Und ich war Teil des Teams, aber man hat einfach nicht mit mir gesprochen. Und ich habe aber auch nicht die Kraft, so irgendwie, oder ich habe auch gedacht, oder sowas von unangenehm, ich wollte auch nicht fragen. Und am liebsten würde ich sagen, ich möchte so sein wie ihr. Ich möchte, dass ihr mich aufnehmt und dass ich wollte so, ich bin auch eine von euch. Ich möchte gar nicht zu dieser anderen Seite gehören, die jetzt irgendwie als irgendwie Ausländer raus und kein Mensch interessiert sich für sie. Ich bin jetzt doch eine von euch. Ich habe mich doch für Deutschland entschieden. Ich will eine von euch sein. Ich glaube, das war Wunsch damals nicht. Da war ich noch zu naiv, zu sehr beschäftigt mit dem existenziellen Lebensbedingungen. Ne, wie können wir wirklich unsere Selbstständigkeit, die wir aufgebaut haben, wie können wir das wirklich halten?
Wir haben gelesen, dass du 1992 den Verein Seeing Home gemeinsam unter einem Dach e.V. zusammen mit anderen Vietnamesen in Rostock mitgegründet hast. Kannst du da etwas mehr erzählen? Also wer das alles mit dir mitgegründet hat und warum, was eure Ziele sind?
Mhm. Bei der Vereinsgründung war ich noch nicht dabei.
Ah, okay.
Aber ein Jahr später bin ich dazu gekommen und habe dort in diesem Verein, deutsch-vietnamesischen Verein, gemeinsam an einem Dach, habe ich 16 Jahre lang als interkulturelle Beraterin und stellvertretende Geschäftsführerin, also stellvertretende Vorsitzende des Vereins, gearbeitet. Insofern würde ich trotzdem sagen, ich gehöre dazu, zu dieser Gründung. Aber Der Grund für die Vereinsgründung war das so, und das fand ich so genial von meinen Landsleuten damals. Also nach diesem besagten Tage im August, dann wurden sie sozusagen über der Dachluke sich selber retten müssen, meine Landsleute. Glücklicherweise mit ein paar deutschen Helferinnen und Helfern und mit einem Fernsehteam, ZDF. Und deswegen gab es ja wirklich Bilder dieser schrecklichen, dieser hässlichen Fratzen von diesen Ereignissen. Es gibt es. Und man kann ja nicht mehr leugnen und sagen, das stimmt alles gar nicht. Das wird alles irgendwie nur hochgeschaukelt. Sie sind über den Dachluke und dann auf den Boden gekriechen, obwohl dann in den 11. oder 12. Etage, um zu tarnen, dass die jodelnde Menge da unten denken, es gibt niemanden mehr im Haus. Lohnt sich nicht mehr reinzugehen. Und dann runter und wurden sie anonym, also wirklich weggebracht, untergebracht in einem Landschulheim, das ist, ich glaube, so 30, 35 Kilometer von Rostock. Aber am Anfang wurden sie in einer Sporthalle. Das ist nur 3 oder 2 S-Bahn-Haltestellen entfernt von Lichtenhagen, wurden sie zuerst dort untergebracht. Auch total zugemacht. Und man soll so tun, dass kein Mensch da ist, weil man noch Angst hatte, dass die Neonazis sozusagen hinterher kommen und sozusagen meine Landsleute noch angreifen. Im Bus sind sie sogar auf dem Boden gelegen oder Kopf runtergezogen. Und das soll so sein, dass der Bus leer ist. Muss ich mir mal vorstellen. Und später, also ein paar Tage so oder eine Woche sogar, etwas die Lage ruhig war, dann wurden sie in diesem Landschulheim untergebracht. Und in dieser Phase haben sie gesagt so, wir kehren zurück. Wir bleiben hier und wir lassen uns nicht vertreiben. Und dann haben sie wirklich gemerkt, genau in dieser Phase, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Haus wurden so richtig wie Freiwild behandelt, Kein Mensch war sozusagen für sie zuständig. Unser Leben war sowas von kontrolliert und geregelt, aber mit der Wende auf einmal stand gar keine mehr zu uns. Und haben sie gesagt, okay, was wir jetzt machen können, ist, dass wir lassen uns nicht so einfach vertreiben und wir gründen erstmal den Verein, um Schutz für unsere eigenen Landsleute anzubieten. Und daher dieses Logo von dem Verein, dieses Dach, also ein Haus, ein Dach über den Kopf. Weil wir hatten ja bis dahin ja kein Dach mehr über den Kopf.
Also ein Haus.
Und dann wurde auch so den Namen Sienhaung. Sienhaung ist ein historischer Ort in Vietnam. Die Geschichte ist aber zurück zu 1820, 30. Da weiß ich nicht mehr genau, aber in der Zeit, als die Mongolen sozusagen Vietnam besiegen wollte, und dann gab es, das nennt sich so ein Ort, Widerstandskampfort, und daher ist das Wort Sienhaung heißt auch mal so ein Widerstandskampfort, wir lassen uns nicht vertreiben. Und so haben sie dann gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen friedlich miteinander zusammenleben. Und so den Zusatz Sienhaung, gemeinsam unter einem Dach.
Mhm.
Und ich war dort 16 Jahre lang als Leiterin der deutsch-vietnamesischen Begegnungsstätte. Und allein schon, das fand ich so nachhinein, auch währenddessen fand ich so furchtbar, deutsch-vietnamesischen Begegnungsstätte.
Ja.
Und, aber das war der Grund, warum wir das so eingerichtet haben. Letztendlich soll der Ort als ein Austausch vor allem mit den Nachbarinnen und Nachbarn. Und sie sollen sozusagen kommen, uns kennenlernen und sozusagen, und der Verein soll dazu sozusagen so einen Beitrag leisten, für ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Genau. Und am Anfang war, wie gesagt, im vordergründig Schutz für den eigenen Landsleute anzubieten. Später haben wir dann den Kampf um das Bleiberecht. Weil bis dahin wurden wir nur geduldet, nach der Wende auf einmal. Wir wurden damals hierher geschickt, um die wirtschaftlichen Aufschwung der DDR sozusagen hoch zu kurbeln, weil es gab Arbeitskräftemangel. Ohne uns wären die Maschinen stillgestanden. Ja? Und dann nach der Wende, dann das Boot ist voll und die DDR hat Euma geholt, die gibt es nicht mehr, warum seid ihr immer noch hier? Und wir haben damals nur auch Solidarität gemacht. Und weil man das auch Solidarität das gemacht hat, dann kann man das auch diese Hilfe auch wieder entziehen. Also verschwinde. Mhm. Ja. Und so hieß es dann auch, und vor allem die Ausländerpolitik der BRD war das ja so, bis zu der Wiedervereinigung Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, hat überhaupt gar kein Interesse an Vietnam und schon gar nicht an Vietnamesen in der DDR, weil Vietnam war ja sozusagen ein kommunistisches Land. Und in Westdeutschland wurde die ehemaligen Boats People, also Flüchtlinge aus Südvietnam sozusagen gerettet, weil sie sind sozusagen Opfer des kommunistischen Regimes, ja, aus dem Norden. Und dann hieß das nachher, die DDR hat die Vietnamesen geholt, aber das ist kein Einwanderungsland. Und daher soll es auch gar keine Möglichkeit für das Bleiberecht für die ehemaligen VertragsarbeiterInnen sozusagen gelten. Mhm. Ja, und dann später haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir für das Bleiberecht erkämpft und wir können jetzt sozusagen, na immerhin, entweder für ein Jahr oder für zwei Jahre einen Aufenthaltserlaubnis besitzen. Und du musst weiterhin immer sehr, sehr viele Sachen noch beweisen, dass du legal hier in Deutschland lebst. Und so verlängerte die Ausländerbehörde sozusagen deine Aufenthaltserlaubnis für weitere Jahre. Also 7 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands haben die vietnamesischen ehemaligen Vertragsarbeiter sozusagen erst die Möglichkeit, eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland bekommen können. Also das sind zig Gründe noch, die sie erfüllen müssen, oder Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen, aber immerhin bis dahin, also 7 Jahre danach, also ab 97, 98, haben haben wir sozusagen erst uns getraut, langsam, langsam Wurzeln zu schlagen. Das heißt, Familiengründung, Partnerinnen und Partner aus Vietnam nachzuholen, Kinder nachzuholen und vor allem auch Kinder zu gebären. Und so war das dann später ganz wichtig für die berufliche, also das hat der Verein sozusagen auch in seine Satzung auch geändert. Wir haben sozusagen weiter geöffnet und nicht nur für die Belange von Vietnamesinnen und Vietnamesen in Rostock, sondern für berufliche Integration von und sprachliche Integration von Migrantinnen und Migranten in der Hansestadt Rostock, sozusagen so, also zu widmen.
Wow, okay. Und wie fühlst du dich heute, wenn du nochmal auf die Ereignisse von 1992 in Rostock-Lichtenhagen zurückblickst?
Nicht nur heute, sondern jedes Jahr. Ich habe, weil ich zum einen wirklich in den 16 Jahren, die ich dort war, war ich auf einmal in der Rolle, weil ich auch gut Deutsch konnte. Und so war ich gleichzeitig von dem Verein als eine öffentliche Person. Der Verein bekam sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Ich sage das auch als richtiges Medienereignisse. Jedes Jahr zum Jahrestag bekamen wir so viele Anfragen, wirklich von einem lokalen Sender, lokale Zeitungen bis hin zur internationale. Und dennoch, und es gab ja auch zum 10. Jahrestag, es gab es mal eine Erinnerungsfeier und dann 10 Jahre später, zum 20. gab es auch noch mal was und zum 25. Jahrestag gab es auch noch mal was. Das heißt, jedes Jahr wurde ich immer wieder daran erinnert und wurde ich immer als Person sozusagen wahrgenommen. Und deswegen mache ich es auch gar nicht mehr. Ich sage immer, ich bin Zeitzeugin und ich bin kein Opfer. Auch selbst die 120, 130, die damals in diesem brennenden Haus steckten, sie waren alle Zeitzeuginnen und Zeitzeuge und kein Opfer. Und daher ist das auch, ob ich das möchte oder nicht, ist irgendwie auch so, ist auch mein Lebens geworden mit der Geschichte Lichtenhagen. Das ist auch so Teil und ziemlich einen großen Teil meiner Biografie geworden und auch Teil der Geschichte Deutschland geworden. Und das will ich, dass das gehört wird. Und deswegen auch so meine Zusage für den heutigen Tag mit euch, mit Corinthation, meine Mitstreiterinnen, also da will ich unbedingt
mitteilen.
Dennoch, deine Frage zurückgenommen.
Ja.
Ne? Ja. Ich bin auch ganz ehrlich mit mir selber, ich sage euch das auch, in den 16 Jahren in Rostock habe ich manchmal auch die Wahrnehmung und die Zuschreibung für mich und für meine Landsleute von der Mehrheitsgesellschaft teilweise übernommen, nicht kritisch hinterfragt. Ja, aber dann andere haben auch gesagt, ja, das seit 10 Jahren lebe ich in Berlin, das ist ganz klar, ich bin auch älter geworden, ich gehe jetzt ganz anders ran und ich bin noch viel, viel mutiger geworden, weil ich mittlerweile auch gemerkt habe, ich bin nicht allein. Aber ansonsten immer wieder zurückzuschauen auf diese Ereignisse, wo von meinen Landsleuten, also von den Menschen, wo ich sage, mit denen konnte ich ja noch ein Stückchen mitgehen. In Rostock würde ich sagen, ist kaum da. Eine sehr, sehr kritische, reflektierte Meinung oder vielleicht den Austausch, den gibt es nicht unter uns. Und teilweise wurde ich auch falsch verstanden. Zum einen denke ich, okay, warum soll ich immer nur ich sagen? Und manchmal denke ich auch so, vielleicht mache ich mir selber schon eigene irgendwie Gedanken, vielleicht, weil es gibt ja auch die Betroffenen von damals. Ich habe ja, ne, da ich ja die Leiterin, der Beraterin dort war, deswegen habe ich auch sehr, sehr viel persönliche Schicksale, Geschichte von ihnen ja erlebt. Oder viele von ihnen waren ja selber mit mir damals in dem Flieger in die DDR. Und das, von solchen Reaktionen wie, oh, das ist voll peinlich und wir waren doch eine Schande für Deutschland. Und bis hin zu, warum bist du so nachtragend? Mensch, es gab doch keine Tote, keine Verletzte. Und warum diese ganze Media-Aufmerksamkeit, warum sollen wir mal erzählen, wir haben Krieg erlebt und das sind Männer, die im Krieg gedient haben. Die haben gesagt, wir standen dem Toten zigmal nah als dies, wozu. Und die Erfahrung, die wir auch gemacht haben und auch der Umgang danach mit dem, also politisch-juristischen Umgang mit Lichtenhagen oder auch von der Nachbarschaft, haben die Vietnamesen gelernt in der DDR und auch nach der Wende, vor allem also ehemaligen VertragsarbeiterInnen, dass sie gesagt haben, nur wir können uns allein selber schützen und uns selber eine Zukunft hier geben. Und die Strategien, die sie entweder durch die Erziehung in Vietnam, durch den Krieg in Vietnam, aber auch hier in Deutschland, so diese Fähigkeit zu leiden, ist ja irgendwo in uns drin, weil wir so viel Leiden erlebt haben, aber gleichzeitig auch, wenn du unsichtbar bleibst, wenn du leise bleibst, wenn du deine Stimme nicht erhebst, wenn du immer freundlich lächelst, wirst du in Ruhe gelassen. Und gib bloß nicht so viel Angriffsfläche und schon wirst du geschont. Das ist von einer Seite. Und auf der anderen Seite, dann sehe ich diese jährlich wiederkehrende Fragen von Journalisten und von den Medien und dann danach ebnen wir auch wieder ab. Ja? Und dann meistens war das auch noch so, ja, Sie waren doch damals, ne, im Haus. Oder können Sie uns ein paar Opfer liefern? Mhm. Am liebsten wollen Sie wirklich nur fragen, so wirklich so ein Opfer, so ein Gesicht. Ja. Und da habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht mehr mit. Das mache ich nicht mehr mit. Und gleichzeitig denke ich auch, was kann ich tun, dass meine Landsleute das Gefühl haben, es lohnt sich doch, wenn man hier lebt, es lohnt sich doch, also den Mund aufzumachen. Mhm. Oder zu sagen, es gibt ganz viele, die sagen, das war nicht schlimm, in der DDR gab es keinen Rassismus. Dieser Brandanschlag war das gar nicht gegen uns gerichtet, sondern gegen die anderen migrantischen Gruppen. Und deswegen, also mich würde es auch total interessieren, aus der Sicht von Roma, von Asylsuchenden von damals, die sind ja ganz anders. Die wurden gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich sag mal geschenkt. Und wo sind sie jetzt? Was ist mit ihnen? Also das würde mich so doll auch interessieren. Wer spricht für sie? Ja, das würde mich wirklich total interessieren. Als aktivistische Kulturschaffende, wir können in Form, in welcher Form auch immer, Podcast oder Ausstellung oder Theater, wir können viel, viel mehr Menschen erreichen. Ja, ich muss vielleicht gar nicht mehr so denken, ja, warum nur ich? Sondern da sind noch ganz, ganz viele Menschen um mich. Und die persönliche Geschichte, also diese Zeitzeugengeschichte, die berühren die Menschen, die können viel, viel mehr Menschen abholen und viel, viel mehr Menschen erreichen.
Kannst du kurz etwas zu deinem Theaterstück noch erzählen, also was du da gemacht hast und ob wir uns das noch irgendwo anschauen können?
Ich habe 2016 eine Anfrage vom Gorki-Theater bekommen. Es gibt eine Regisseurin aus Argentinien, Lola Arias. Sie ist bekannt dafür, dass sie nur mit Laien arbeiten. Und dann gab es sozusagen, das Stück heißt Atlas des Kommunismus.
Atlas des Kommunismus.
Atlas des Kommunismus. Und darin geht es darum, die Geschichte von Frauen, von Menschen, die einen Bezug zu DDR haben und aus dem Osten zum Kommunismus haben. Und ich war ein Teil davon. Am Anfang habe ich abgesagt, 2016, muss ich mir mal vorstellen, habe ich abgesagt, weil ich noch gedacht habe, erstmal, ich bin keine studierte Schauspielerin. Ich will auch nicht, dass irgendetwas mit Kommunismus, also irgendwie auf der Bühne, das ist ja für mich so negativ besetzt, so abstrakt. Und dann haben wir gedacht, ja, dann stehst du halt auf der Bühne und dann die Leute schreien dich an oder was weiß ich, werfen Gegenstände und sagen so, Kommunist, komm mal runter oder sowas. Hatte ich Angst gehabt. Aber auch durch das Zureden von meiner Tochter, das habe ich glücklicherweise das doch gemacht. Ja, und dann ging das los. Diese Szene auf dem Campingplatz, wo ich ganz alleine in der Mitte stand und die ganzen Möchtegern-Neonazis um mich herum und mich anschrien und gesagt haben, Deutschland den deutschen Ausländer raus und ich sie sozusagen irgendwann doch verjagt habe. Genau, also da habe ich wirklich gemerkt, dass ich habe von dem, ich glaube, ich habe tagelang, monatelang habe ich sehr, sehr viel geweint. Während des Proben, auf der Bühne und auch selbst auch bei den 40 Vorstellungen, auch später zu dieser Szene, ich habe immer geweint. Aber davor, ich habe mich so geschämt, 25 Jahre lang, habe gesagt, das ist alles falsch und das ist, das durfte ich nirgendwo reden, obwohl ich ja schon im Rostock, also in dem Verein arbeitete, aber dennoch diese kollektive Heilung uns gegenseitig gegeben. Und ja, ich glaube, ich habe sowohl mein Leben als ehemalige Vertragsarbeiterin auf der Bühne geholt und das war für mich total wichtig. Ich wollte unser Leben vor der Wende, also von 1980 bis zu der Wende waren wir circa 60.000 ehemalige VertragsarbeiterInnen aus Vietnam geholt worden in die DDR. Das heißt, wir machen zu 66% alle VertragsarbeiterInnen in der DDR und deren Lebensleistungen, das, was sie alles für den Aufbau, für den Wohlstand dieses Landes, das wurde irgendwie nichts gesagt. So, und wir wurden immer nur geduldet und so. Und gleichzeitig, so auf der Straße, sind wir bekannt, sind wir sichtbar als GemüseverkäuferInnen, als ImbissbetreiberInnen, nahe Studio. Aber ansonsten in den öffentlichen, politischen und wo es um Ressourcen zu verteilen ist, da habe ich kaum jemand gesehen. Und das war für mich total wichtig, damit ich diejenige jetzt die Geschichte erzählt. Und ein Glück, es gab so viel positive Rückmeldung von den ZuschauerInnen. Manche von ihnen sind zu mir gekommen. Das sind zum großen Teil sogar Deutsche, die gesagt haben, wir haben es gar nicht gewusst, wir haben immer nur diese Ereignisse in Lichtenhagen, wir haben das nur im Fernsehen gesehen oder was weiß ich, in der Zeitung. Aber, und das meine ich auch die ganze Zeit, die mediale Erinnerungskultur zu diesem Jahrestag wurde aber dennoch immer, man sieht das brennende Haus, man sieht dieser Mann mit diesem Hitlergruß, mit dem voll bepinkelten Hose, jodende Menge. Aber die Opfer, die Betroffene, hat überhaupt kein Gesicht. Und so, ich habe wirklich, das Stück ist auch so, baut so richtig, die Zuschauer saßen mitten auch so, sozusagen auf der Bühne mit. Und das fand ich wirklich, im Nachhinein fand ich so toll, diese Form. Und ich habe so viele weinende Menschen gesehen. Ich habe deren Herz konnte ich berühren. Mhm. Und das war so stark für mich. Das hat sich gelohnt. Also wirklich auch die Verletzungen zu zeigen. Weißt du, was das mit einem macht, mit Rassismus.
Ja. Was denkst du, was passieren muss, damit so etwas, also rassistische Ausschreitungen und Angriffe, nicht mehr passieren? Und was können auch wir alle tun?
Ich habe 16 Jahre lang bei dem Verein gearbeitet. Ich war auch sehr viel Demonstrationen. Ich habe sehr viel runden Tische und sowas mitgemacht. Und dennoch glaube ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Und deswegen, für mich ist es viel, viel wichtiger. Ich bin auch eine systemische Therapeutin. Und ich glaube, um dass sowas nicht nochmal passiert, erstmal muss ich ziemlich noch lange, muss ich Geduld haben. weil wir können die Ereignisse von damals, von Lichtenhagen, dürfen wir nicht als Mono, also als, dass irgendwas das mal eben so passiert,
ja,
betrachten. Schaut doch mal, 30 Jahre lang, ja, im nächsten Jahr werden es so 30 Jahre Lichtenhagen sein, aber 30 Jahre ab 92, kontinuierlich rechte Gewalt in Deutschland. Wir haben noch gar nicht erwähnt, diese ganzen Brandanschläge in Hoyerswerda, Solingen, Mölln und bis heute in diese Mord, NSU-Morde, mhm, parallel, schon seit 1991. Das wurde überhaupt nicht aufgearbeitet. Anschlag in Hanau, das ist immer noch präsent.
Mhm.
Und daher, ich glaube, ich wäre zu naiv zu sagen, oh ja, irgendwann wird es aufhören. Das sehe ich noch nicht. Und daher, ja, was können wir tun? Das ist vielleicht, dass nicht schon wieder bald sowas passieren. Ich glaube, gerade für mich als asiatisch aussehender Mensch, und hier spreche ich wirklich für die vietnamesische Community in Deutschland oder auch für Menschen, die wirklich sehr, 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 sehr sichtbar nicht bio-deutsch aussehende. Ich glaube, wir können uns nur selber unterstützen, die Rassismus-Erfahrung als gemeinsam zu teilen, aber auch uns selber zu stärken, dass wir das wissen, wer wir sind. Und wir dürfen nicht vergessen, wir leben hier. Wir können sehr, sehr viel mitbestimmen, was deutsch sein wird in Deutschland. Und das, ich glaube, das haben die meisten das einfach nicht verinnerlicht. Doch, du kannst das, selbst mit deinem Nichtsagen, du kannst was dazu beitragen. Und ich glaube, auch viel, viel wichtiger ist so diese Gegeneinanderspielen. Und das kommt wieder zurück zu diesem Thema, ne, die ehemaligen Vertragsarbeiten, Sonnenblumenhaus, ne, denen wurde ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber was ist mit den Asylsuchenden damals? Wo sind sie jetzt? Also wir sind jetzt, auf einmal sind wir jetzt die Guten, ja, und gegenüber den anderen. Und dann, und das Bild in der Öffentlichkeit, und dass diese Konstrukt, ja, diese Rassifizierung, diese wird Deutsche. Und jetzt in den Zusammenhang mit dem Covid, mit der Pandemie, weißt du, wie zerbrechlich das ist?
Ja.
Ich habe selber erlebt, als gewünschte Wirtschaftshelferin, dann Zigarettenverkäuferin, Zigarettenmafia, als F bezeichnet, als freiwillig und dann auf einmal eine Wirtschaftswunder unserer Kinder, vielleicht deine Generation, wenn wahrscheinlich als Bildungserfolge.
Mhm.
Und auf einmal sind wir jetzt die erfolgreich Integrierte. Aber irgendwann, wenn das Boot voll ist, dann, naja, die DDR gibt es nicht mehr, gehst zurück. Und jetzt mit dem Virus, dann werden wir, das ist vielleicht nur eine kleine Bemerkung, diese Stichelei, einfach wegsitzen. Meine Tochter selber erlebt, ja,
ja,
dass die, das, die dann sind die Leute, die haben sie einfach angeschrien und haben gesagt, wegen dir müssen wir jetzt solche scheiß Masken und sowas tragen. Mich hat man auch beschimpft, naja, scheiß Chinesen, kaufst alles hier weg und so. Das ist so wackelig, diese Konstrukt. Und deswegen, ganz viele von uns denken immer noch, oh, guck mal, wir sind jetzt, wir werden so gut aufgenommen. Und Vorsicht, ich bin so wachsam mittlerweile und ich glaube das einfach nicht dran. Und ich glaube, das wirklich zu entlarven, diese Konstrukt. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Erinnerungspolitik und gleichzeitig eine solidarische Erinnerungspolitik, die ich selber das machen kann. Und das so wie ihr jetzt mit eurer Form, mit dem Podcast. Ja. Ich glaube, das ist das Beste.
Ja, auch apropos Erinnerungskultur, weil du vorhin ja auch Hanau und Mölln und Solingen, Halle und so weiter erwähnt hast. Dabei denke ich auch gerade an Nguyen Ngoc Châu und Du An Len, die ebenfalls am 22. August aber in 1980 bei einem Brandanschlag in Hamburg ermordet worden sind. Und was glaubst du, oder was dürfen wir nicht vergessen?
Ja, genau. Vorhin hast du auch noch gefragt. Ich habe ja nämlich ein zweites Theaterstück gespielt. Und das zweite Stück heißt Danke Deutschland. Es lief auf der Bühne, der Schaubühne. Aber das wurde jetzt, ich weiß nicht, ob das alles Kommunismus noch irgendwann gespielt wird, aber das Stück Danke Deutschland wurde eingestellt, mit der Pandemie auch. Ja. Und da sind wir auch so der Frage nachgegangen, wer sind diese beiden jungen Männer? Und also da wenigstens zu diesem Punkt. Aber letztendlich, der Ursprung war aber, es geht um die Trennung oder Konflikt zwischen Ost- und West-Berlin, zwischen Ost- und Süd-, nee, Nord- und Süd-Vietnamesen, Ost-Vietnamesen und West-Vietnamesen. Und daher war das, dann wurde dann sozusagen die zwei rassistischen Ereignisse sozusagen so nebeneinander gestellt. Die beiden jungen Männer in Hamburg wurden ja achsig, glaube ich, ne, mhm, getötet. Und der Brandanschlag 92. Und da wurde so viel berichtet. Und über die beiden wurde einfach in Vergessenheit geraten. Aber ich habe jetzt auch mitgekriegt und habe mich total gefreut, diese Podcast von Vanessa Wu, mhm, und Ming Tu, sie haben ja auch einen Preis bekommen. Genau. Und ich habe auch so gehört, also da fand ich reingehört, ich fand ich sehr, 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 sehr berührend. Was dürfen wir nicht vergessen? Es ist auch ein Teil der Geschichte Deutschland. Das kann man einfach nicht mehr wegdiskutieren. Und ich glaube, da darf nicht vergessen werden. Und gleichzeitig auch, die Mehrheitsgesellschaft sollen wirklich endlich mal mit der Geschichte auch die Migranten, ist egal auf welchem Grunde sie nach Deutschland gekommen sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles, was damals passiert ist, sei es Lichtenhagen, Einzelnen, aber auch so die ganzen, eine Reihe von Anschlägen, das macht was mit dir, selbst wenn du das nicht. Es lohnt sich, entweder vielleicht selber auf die Suche zu gehen oder darüber sprechen, mhm, weil das ist sehr heilsam für dich persönlich oder für deine Eltern oder für deine Kinder, für deine Enkelkinder. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht vergessen dürfen, sondern sagen, also das ist vorbei, machen wir einen Schlussstrich. Es gibt es nicht.
Ja.
Ich will das nicht andauernd nur klagen, aber dass diese seelischen Verletzungen, das kannst du keinen Schlussstrich, sondern Zukunft gibt es nur, wenn du über deine Herkunft auch sprechen.
Ja, super. Ja, ich würde ja auch schon so langsam zum Ende, mhm, kommen, aber so zum Schluss möchte ich dich noch gern fragen, wie wir deine Arbeit supporten können.
Ich arbeite doch als Therapeutin. Und für mich ist total wichtig, zu sagen, zu der Generation, eure Generation oder auch so zu meiner Generation, die wir Deutsche, die in Deutschland leben, es lohnt sich, über Schmerzen zu sprechen. Und es lohnt sich, über Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen zu sprechen. Und vor allem, es lohnt sich, über eigene Identitäten zu sprechen. Mhm. Und gerade Menschen wie mich, wie uns, die sozusagen in geteilten Land, in Vietnam selber kennengelernt haben, erlebt haben, aber auch in geteilten Deutschland kennengelernt haben, gelebt haben, dass wir ständig auch wieder in einem neuen Land, wieder uns in einem neuen verorten müssen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, deinen inneren Kompass, deine innere Haltung kannst du dir nur selber geben. Und das geht nur, indem du das auf deine Identitätssuche geht, indem du deine Eltern fragst, indem deine Eltern selber dann auch über ihre traumatischen Erlebnisse, ne, ist auch so, gerade die Generation aus dem Westdeutschland, also ehemaligen Bootsflüchtlingen, dass sie vielleicht auch darüber sprechen. Das sind Ereignisse, die du, es lohnt sich, darüber zu sprechen oder vielleicht auf die Suche zu gehen. Und so was biete ich auch an. Sozusagen, das habe ich auch gemacht, Empowerment-Trainings für Wirtdeutsche, mhm, Asiatisch-Deutsche. Und das ist auch so auch ein Teil meiner Workshop oder Gruppenarbeit. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, dass das sich das lohnt. Und das mag ich sehr, sehr, sehr gerne.
Ja, super, danke. Das ist echt ein richtig schönes Schlusswort. Und vielen lieben Dank für deine Zeit, gerade heute an dem doch besonderen Datum.
Ja.
Und auch einfach im Namen von unserem Quarantation Podcast Team. Wir freuen uns voll, dass du hier bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Und es war super spannend, dir zuzuhören. Und ich würde auch voll gern dir weiter zuhören, aber dann wird die Folge irgendwie ewig lang. Herzlichen Dank und bis bald.
Ja, genau.
Und hiermit beenden wir die erste Folge unserer dritten Podcast-Staffel. Zum Ende der Folge möchten wir gern nochmal Mai Fuengs Rat aufgreifen, dass es wichtig ist, die eigenen Geschichten zu erzählen, in einen intergenerationellen Austausch zu treten und sich mit der eigenen Identität und der eigenen Familienbiografie auseinanderzusetzen, auch wenn diese Auseinandersetzung oft schmerzhaft und nicht leicht sein kann. Wir möchten euch trotzdem dazu ermutigen, sich therapeutisch damit auseinanderzusetzen und oder an Empowerment-Angeboten teilzunehmen. Eine Möglichkeit sind die MEGA-Maßnahmen. MEGA steht für Media and Empowerment for German Asians und ist ein Projekt von Quarantation. Passend dazu läuft noch bis zum 23. August die Anmeldung für den Workshop Don't Ask, Don't Tell – Unsere Geschichten aus Ost und West selbst erzählen. In Kooperation mit dem Fluktoplasma Festival und mit den Referentinnen Phuong Thuy Nguyen und Phuong Thang Nguyen von der Werdauer Initiative gegen Rassismus Wir laut stark. Mehr Infos zum Projekt MEGA findet ihr auf der Homepage quarantation.de, die wir euch ebenfalls in den Shownotes verlinken. Außerdem hatten wir für diese Folge zu Rostock-Lichtenhagen ursprünglich geplant, eine Person aus den Romja-Communities einzuladen, um auch eine Romja-Perspektive zu zeigen, vor allem weil diese in der weißen Dominanzgesellschaft und gerade in Bezug auf das Pogrom und den rassistischen Angriff in Rostock-Lichtenhagen unsichtbar gemacht wird. Dafür waren wir mit Romani-Fan in Kontakt, die leider keine Kapazitäten für eine Aufnahme oder eine Sprachnachricht hatten. Danach hatten wir Roma-Trial, Roma-Aktiv und Roma-Initiative Deutschland angefragt, von denen wir bis zur Veröffentlichung dieser Folge leider keine Antwort bekommen haben. Wir bitten um Entschuldigung, dass wir aufgrund mangelnder Kapazitäten in unserer ehrenamtlichen Arbeit bei Quarantation die Anfragen an Roma-Trial, Roma-Aktiv und Roma-Initiative Deutschland nicht mit noch mehr Vorlauf abschicken konnten. Wir hoffen, dass wir uns zu einem anderen Zeitpunkt nochmal begegnen und uns austauschen können. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns sehr über Feedback, Kritik, Themenvorschläge und wenn ihr unseren Podcast teilt, diesen an eure liebsten Menschen weiterempfehlt und uns bei Instagram folgt. Die nächste Folge wird voraussichtlich Ende September veröffentlicht, in der es um das Gedenken an 30 Jahre Hoyerswerda geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!